Psalm 7 sind wir jetzt. Psalm 7. Ach nee, Quatsch, 17. Ja, stimmt. Boah, habe ich doch heute total einen falschen Psalm. Na komm, lass uns mal sehen. Stimmt. Ich glaube, mein Gaumen braucht noch eine Weile. Irgendwie hat sich eingehakt vorhin beim Ding. Und jetzt ist irgendwie alles ein bisschen taub. Höre, oh Herr, die gerechte Sache. Ein Gebet von David übrigens. Vernimm meine Klage. Achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Ist mal wieder ein Klagelied. Aber trotzdem voller Hoffnung und Zuversicht und Vertrauen auf Gott. Ich denke mal, das ist vielleicht gerade da, wo Saul ihn verfolgt mit seinem Mann, mit seinen Männern. Und Saul war ja eifersüchtig auf David. Und Saul wollte nicht, dass David König wird. Und er war ein bisschen besessen auch. Lesen wir im 1. Samuel. Also irgendwie hat David Lobpreis gemacht und dann war der böse Geist weg, der Dämon. Und dann hat David aufgehört, und der Dämon kam wieder und hat so einen Speer nach David geschmissen. Sobald Saul hörte, David ist Gott dort, hat er seine Männer sofort zusammengerufen und ist mit einer riesen Mannschaft hinter David hinterher. David hat sich nicht gerecht, David hat sich seinem Leben, seinem Schicksal ergeben. Und David hat sich seinem Gott ergeben. Und er hat gesagt, wie es kommt, so kommt. Aber ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Und wenn ich dabei sterbe, besser kann es nicht laufen, dann bin ich gleich beim Herrn. Und David musste wirklich viel erleiden. Und ich meine, ein Mann mit solcher Berufung, ich meine, Gott kam zu ihm als Kind und hat die Hand auf ihn gelegt und hat ihn gesalbt mit Heiligen Geist. Hat ihn gesalbt mit einer Berufung, einer großen Berufung, König zu werden, sein Volk zu richten. Aber die nächsten Jahre, Jahrzehnte, die David erstmal durchmacht, bis seine Berufung wirklich da ist, das war die Hölle zum Teil. Was David ertragen musste, dieser Mann Gottes, das da haben wir überhaupt keine Ahnung. Wir heulen über kleine Sachen rum. Er hatte wirklich Grund, wenn er schreibt, dass auf sein Lager seine Augen schon wund sind vom Heulen. Aber trotzdem, dieser Mann wusste immer, wer Gott ist. Und das hörst du in den Psalmen raus. Deswegen, wenn ich traurig bin, ich lese die Psalmen, die geben mir Hoffnung und Zuversicht wieder. Weil nichts in meinem Leben war bis jetzt so schlimm, wie das, was David erleiden musste. Und ich darf mittendrin, und das ist für mich so ein Geschenk, mittendrin in seiner Anfechtung sein. Ich meine, das ist jetzt 1000 Jahre her, ist klar, aber er hat das geschrieben, als er mittendrin war. Nicht erst danach, als dann alles vorbei war und dann hat er als Geschichte nochmal was aufgeschrieben zur Erinnerung. Nee, das ist sein absoluter Gefühls- und Herzzustand zu dem Zeitpunkt, als die Anfechtung da war. Von daher finde ich das so schön zu sehen, wie ehrlich er ist mit Gott, mit sich selbst. Wie verzweifelt, wie depressiv zum Teil, wie er alles aufgezogen hat, Gott und trotzdem wieder erinnert wird und festhält. So natürlich, so wie ich bin in meinem Alltag. So eine Gebete haben wir leider von den Aposteln nicht oder von Jesus. Na, von Jesus schon. Auch von den Aposteln halt nicht, glaube ich. Da siehst du nur ihre starken Worte, wie Paulus es sagt. Wenn wir abwesend sind, ja, ich bringe starke Worte. Das sind meine Schriften, so meine Lehren, natürlich. Ich würde ja kein Fleisch, ein Schwaches reinschreiben, wenn ich euch einen Brief schreibe. Aber anwesend bin ich schwach. Ich bin Mensch, ich bin so wie ihr, natürlich. Und ich hoffe, dass ich nicht stark kommen muss. Also kommen muss, vor euch treten muss wie ein Feldherr, wie ein Riese im Glauben. Sondern dass ich so sein kann, wie auch ihr seid. Natürlich und echt. Und das kenne ich doch, oder? Wenn wir unter Menschen sind, ob in der Gemeinde oder in der Welt, dann wir sind verschlossen, wir haben eine Mauer, wir haben einen Schutz vor uns selbst, teilweise auch vor anderen. So wie es wirklich in uns aussieht, wir zeigen uns immer von der besten Seite, sagen wir so. Aber kommst du nach Hause, dann bist du da, ne? Wenn niemand da ist. Das ist es hier. Herr, höre die gerechte Sache. Vernimm meine Klage. Achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Ich komme so zu dir, wie ich jetzt bin, ganz echt und ehrlich. Achte und höre mich, weil ich komme gerecht zu dir. So. Achte und höre mich so, weil vor dir verstelle ich mich nicht. Diese Mauern haben nichts zu suchen, sondern ich komme mit meiner Klage zu dir. Ich komme mit meinem gebrochenen Herzen vor dich. Ich bin echt vor dir. Von dir gehe das Urteil über mich aus. Und deine Augen werden auf die Redlichkeit schauen. Du hast mein Herz geprüft, mich in der Nacht durchforscht. Du hast mich geläutert und du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte, mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. David sitzt hier und er sitzt vor Gott und er schüttet alles aus, ganz ehrlich. Ich zweifle an dir, ich habe Angst. So, ich fühle mich, als ob du woanders bist. Ne? Haben wir oft gelesen in den Psalmen. So, ne? Aber er sitzt hier und er hat sein Herz ausgeschüttet vor Gott. Und er war ganz ehrlich, so wie es oft ist in den Psalmen. Und jetzt sitzt du da und er sagt, ja, du hast mich geprüft nachts. Ne, und ich kenne das. Du liegst auf dem Lager, ne, alle schlafen, und du wirst auf einmal wach. Ne? Und sitzt du da und auf einmal fällt dir alles Mögliche ein und du merkst, wie Gott mit dir redet. Du merkst, wie Gottes Augen dich angucken. Du merkst, wie er da ist. Du fängst an, über ihn nachzudenken. Du fängst an, über dich nachzudenken. Ne? Und du kannst nicht einschlafen. Und wenn es was ist, was ein Fehler bei mir ist, dann wurmt sich in mir alles. Und ich denke so, nee, das will ich doch gar nicht so. Ne? Und Gott kommt und er prüft zuerst. Ne? Und wenn wir geprüft wurden, dann passiert es halt oft, dass wir, naja, mit Fehler enden. Ne? Aber Gott kommt in der Nacht hier zu David und durchforscht sein ganzes Innerstes, ne, all sein Denken, seine Beweggründe. Und guck, was als nächstes kommt. Du hast mich geläutert. David hat Buße getan. David hat alles vor Gott getragen und ist geläutert in Gottes Herrlichkeit. Jemand, der ohne Sünde ist, ne, weil man könnte ja den Vers lesen und denken, ja, der hat keine schlechten Gedanken, nichts Böses aus dem Mund, ne, ein heiliger, perfekter Mann. Aber nee, jemand, der keinen Dreck hat, muss nicht geläutert werden. Metall, das geläutert ist, das sauber ist und rein, da ist kein Dreck mehr. Das wird nicht mehr geläutert, ist schon. Aber Metall, wo Dreck drin ist, Rost und Erde und was weiß ich, ne? Das muss geläutert werden. Weil dieser Dreck kann in diesem Metall nicht bleiben. Das würde krank machen, das würde zerstören, das würde nicht lange halten, vielleicht brechen oder sonst irgendwas. Was auch immer du mit dem Metall vorhast. Also kommt so eine große Maschine, unter großem Druck, unter großer Hitze wird es erhitzt, bis es ein Ball ist und bis es dann aufplatzt. Und der ganze Dreck ist am Rand, so vom Trichter. Und das Einzige, was noch übrig bleibt und was ausgegossen wird, ist dieses saubere, reine Metall ohne irgendwelche Schadstoffe. Und David sagt hier, ja, ich hatte Dreck, mal wieder. Ich hatte Zweifel vielleicht an dir. Und ja, Gott nicht zu vertrauen, an Gott zu zweifeln, das ist Sünde. Wer Gott nicht ehrt, wer Gott nicht achtet, wer ihn kleiner macht, wer ihn zum Lügner macht, indem er nicht glaubt, was Gott ihm sagt. Und selbst wenn es nette Verheißungen sind, wie ich bin immer bei dir, ich halte dich, ich trage dich, ich nehme deine Lasten. Ne? Wenn du das nicht mehr glaubst, und mir geht es oft so, ne, wo du Zweifel hast auf einmal, oder Ängste dich plagen oder sonst was, so dann ist es Sünde in dem Moment, weil du Gott zum Lügner machst. Aber Gott kennt unsere Schwachheiten, das ist das Schöne. Ich kann zu ihm kommen und ich kann sagen, ich bin schwach, du weißt es. Ich zweifle an dir, du weißt es. Ich kenne Vertrauen in dir, du weißt es. David kam auch so. Und wie kommt man dann raus? Geläutert. Warum? Weil man seine Sünde und seine Schwäche und seine Menschlichkeit vor Gott bringt, all das, was unheilig ist, all das, was in diesem Leben mit Gott nichts mehr zu suchen hat. Man bringt es und man schüttet es, man kotzt es richtig aus, ne? So wie Paulus es sagt. Alles, was da drin ist und was nicht da reingehört und krank macht, kommt raus und man gießt es vor Gott aus. Und das ist doch das Schöne, oder? Weil ich komme zu Gott mit, auch mit meinen Ängsten, mit meinen Gefühlen, die mich kontrollieren, und ich komme vor ihn und ich gebe ihm das, ne, und weiß, jetzt ist alles okay, es geht weiter. Er ist da. Und ich liebe das, weil Gott ist der, der uns begegnet. Wir sind die, die auf dem Lager sind und heulen. Wir sind die, die sich ablenken lassen durch Schlaf oder durch Spielzeug oder sonst was. Aber Gott ist der, der uns begegnet zu der Zeit, wo wir mal still sind. Und wenn es nachts halt sein muss, wo wir nicht mehr schlafen können. Aber Gott weiß, dass wir das brauchen. Wir brauchen dieses Prüfen. Das ist diese Anfechtung, dieser Alltag, dieser Stress, so dieser Krieg auch in mir. Ne? Wir brauchen das. Wir müssen geprüft werden. Ohne Prüfung würden wir uns nicht verändern. Ohne Prüfung würden wir stehen bleiben und zurückentwickeln. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. So ein Jakobus hat gesagt, so ein, oder nee, Paulus hat gesagt, prüft euch selbst. Ne? So ein, und all diese Prüfungen, die kommen, das wird Freude sein, sagt Jakobus. Wenn sie dann vorüber sind. So. Aber danach kommt sie neu und stark raus, geläutert. Gott zeigt uns in den Prüfungen besonders Sachen, die wir so nicht erkennen könnten. Bringt uns gerade durch diese Prüfungen an Punkte, wo wir nie ankommen würden, geistlich gesehen. Nie hinkommen würden, wenn alles super glatt laufen würde. Gott kommt und prüft unser Herz. Nicht, weil er böse ist auf uns, sondern weil er uns liebt und weil wir das brauchen. Und er kann in die Zukunft sehen, würde uns nicht prüfen mit mancherlei Prüfungen. Und ich hatte schon viele und habe noch viele. So dann wäre ich vielleicht gar nicht mehr da. Wäre vielleicht gar nicht mehr mit Gott zusammen. Hätte wahrscheinlich überhaupt gar keinen Segen erfahren. Das ist es eben. Das ist wichtig, dass er prüft. Für uns, nicht für ihn. Und er durchforscht. Und wir durchforschen. Wir fangen an zu verstehen und drüber nachzudenken, so, wie es in uns aussieht. Und gleichzeitig zeigt er, wie er ist. Und wir lernen Liebe kennen. Ne? So, wir lernen tiefer zu sehen, wenn wir Zeit haben mit ihm, über ihn nachzudenken. Selbst wenn ich über meine Fehler nachsinne, ne, zeigt er mir gleichzeitig, warum es ein Fehler ist. Also lerne ich ja noch tiefer ihn kennen, ne? Wie er reagiert, wie er aussieht, wie er ist. Ne? Und Paulus hat auch gesagt, das ist es, worum es geht. Das ist das Einzige, was der Heilige Geist uns lehrt. Die Tiefe, Breite, Länge und Höhe der Liebe zu erkennen. Und dann kommt die Prüfung. Und dann lehrt er uns, das zu tun. Und nicht aus uns heraus, sondern weil wir verändert werden durch diese Prüfung, durch die wir gehen. Du bist mein Hirte. Ne? Und ob im finsteren Tal oder auf dem Berg, so, hab's vergessen. Aber ihr wisst schon. So. Ich finde das so schön, dass ich das hier gesehen habe. So. Und es ist, wir kommen zu Gott, wir erkennen auf einmal, wer wir sind, dass wir schwach sind, dass wir ihn brauchen. Ne? Und wir können Buße tun. Warum? Weil wir unseren Herrn haben, der für uns bezahlt hat. Deswegen das Abendmahl vorher. Wir haben das schon getan. Das ist schon vollbracht. Das hier ist keine Sündenvergebung mehr, so das Abendmahl zu sich zu nehmen. Das ist eine Erinnerung daran für das, was passiert ist. Ne? Mehr nicht. Es ist nur eine Erinnerung. Da ist auch nichts Magisches dabei oder sonst was. Das Magische daran, wenn wir das Abendmahl nehmen, ist, dass wir uns wieder erinnern. So, dass für uns bezahlt ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass wir Heilige sind, seine Gerechtigkeit tragen, verändert sind, dass der Geist in uns ist und wir verpropft sind, bis wir nach Hause kommen und er dieses Siegel öffnet. Und nur er ist fähig, dieses Siegel zu öffnen. Das muss uns klar sein. Und das ist doch das Schöne. Wenn ich in meiner Schwachheit zu Gott komme, tue ich Buße und bin wieder rein. Jederzeit kann ich zu ihm kommen zum Thron der Gnade und ich muss nur ehrlich sein. Und annehmen und umdrehen. Mit ihm zusammen wieder gehen und schon bin ich geläutert. Ich bin sogar so geläutert und wir sind sogar so rein, das steht sogar so fest, dass Jesus seinen Jüngern sagte, du musst nicht mehr gebadet werden, nur deine Füße müssen gewaschen werden. Wir wurden einmal gewaschen von oben bis unten und sind rein und wir können uns nicht mehr beschmutzen, außer die Füße. Deswegen müssen wir halt uns erinnern, das Abendmahl zu nehmen, uns erinnern, vor Gott zu kommen. Uns erinnern, ihm alles auszulegen, hinzugießen, so ein, was uns quält und beschäftigt. Ein Fehler ist es, wenn man Gott vergisst, wenn man nicht zu Gott kommt, sondern mit all dem, was einen plagt, sich alleine mit rumkämpft. Das zerstört, das macht kaputt. Da ist keine Freude und kein Frieden mehr. Nee, wir müssen geläutert werden. Und deswegen ist es doch so schön, oder? Vor Gott zu kommen und sich läutern zu lassen, bitte. Sich erinnern zu lassen, ich habe bezahlt, ich habe dich reingemacht. Und auch das ist vergeben. Aber das Wichtige ist diese Buße aus diesem reinen, ehrlichen Herzen. Nicht nur das Verstehen, nicht nur das Bekennen, sondern halt auch das Ablegen und dieses Wollen, vollbringen kann man es eh nicht, aber dieses Wollen, anders zu gehen, rein zu bleiben, heilig zu leben. Dieses Wollen, wer ist ein wie ein Samenkorn und wer sich aufs Wollen konzentriert, der wird doch irgendwann das Vollbringen. So, ne? Weil Gott das macht in uns. Er sagt, er verändert unsere Herzen, ne, zur Heiligkeit hin. So. Aber wir müssen kommen und uns läutern lassen, jeden Tag. Und er ist jetzt hier geläutert und er steht da und du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Wir wissen, David hat sich oft in seinen Gedanken verfangen, ne? Und hat auch nicht immer weise gesprochen oder weise gehandelt. So, hat doch hat ermordet. Ne? So. Das sind trotzdem in dem Moment, wo wir von Jesus wieder weggehen, und wieder umgekehrt sind und wieder mit ihm gehen und vertrauen zu ihm, dass er der ist, der ist. Ne? So, wo wir Buße getan haben und wieder mit unserem Herrn Hand in Hand gehen. In dem Moment ist da nichts mehr. Wir haben ein reines Gewissen. Mehr heißt es hier nicht. Ich habe ein reines Gewissen vor dir. Da ist nichts mehr. Ich habe dir schon alles gegeben. Du hast schon alles genommen. Ich bin geläutert worden von dir. Und ich liebe das so. Und das ist dieses Leben im Heiligen Geist für mich. Jeder definiert das anders. Natürlich gehört da noch mehr dazu, aber im Grund, die Basis so für mich, für das Verständnis ist, dass ich jetzt habe ich vergessen, dass ich mit einem reinen Gewissen lebe. Als Christ ist mir, als neugeborener Mensch ist es mir nicht mehr möglich, mit reinem Gewissen zu sündigen und weiterzumachen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich da beschämt. Ich fühle mich, ne? Oder wenn ich Gott mal nicht vertrauen kann, das passiert oft, wo ich da sitze und einfach nicht weiter sehen kann als so und ich will es in dem Moment auch nicht. Weil es geht nicht, ist nicht, komm nicht mehr. Ne? Das war's. Für immer. Tod. So, ne? Kämmer. Aber nee, dieses sich wieder zu Gott hinbegeben und sagen, nee doch, du bist der du bist, ich vertraue dir. Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ich weiß doch, was du sagst. Ich weiß doch, dass du immer da bist. Du hast mir versprochen, dass du jeden Schritt bei mir bist. So, wie könntest du lügen? Wie könntest du mich betrügen? Nee, du bist treu. So, ne? Und jetzt will ich nicht im Fleisch sein. Und jetzt will ich dir nachfolgen. Und jetzt will ich dir vertrauen. Das ist ein Leben im Heiligen Geist. Und erst dann kann Gott seinen Geist ausgießen. Und erst dann, wenn unser Herz dort ist, ohne schlechtes Gewissen, mit dem Wollen, mit dieser Hingabe, ihm wirklich auch zu gehören und nachzufolgen, ja, zu wollen, abstinent zu sein von dem, was er uns zeigt, wo wir abstinent sein sollen und müssen, ja, erst dann sind wir geläutert. Erst dann kann der Geist auf uns kommen, erst dann kann die Kraft und die Gaben zu den Menschen kommen. Erst dann. Das ist dieses Fleisch, was wir jetzt in, wo gehen wir gerade durch? Hebräer. Ne? Die Milch ist das Evangelium und die Theorie und dieses ständige Erinnern, sich bewusst machen, Gott ist der, der ist. Ne? Jesus hat bezahlt und er ist alles. Ne? Das Fleisch allerdings ist dann zu praktizieren, das zu tun, das zu geben, das zu leben, was man glaubt und wovon man überzeugt ist. Ne? Das wollen wir, oder? Ich will das. Vers 4. Beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet. Er kommt her und er sagt, Herr, dein Wort. Das Wort, das aus deinen Lippen kommt, und das ist auch unsere Bibel. Ne? Dieses Wort hat mich behütet, hat mich hat mich davor bewahrt, dass ich getrieben werde zu der Welt, getrieben werde zu den Gottlosen, getrieben werde zu den Sündern. Ja. Nee, ich habe mich selbst bewahrt, indem ich dein Wort in meinem Herzen hatte. Das Wort von deinen Lippen. Und jedes Wort in der Bibel ist von Gottes Lippen. Durch den Heiligen Geist gegeben und aufgeschrieben für uns. Und das ist eben ist so wichtig, dass wir nicht aufhören, Bibel zu lesen. Gott hat mich persönlich heute Morgen mal wieder ermahnt, so, und hat gesagt, so, hey Stefan, guck mal die letzten Tage an, wann hast du in meinem Wort mal gelesen? So, dann habe ich angefangen, dann darüber nachzudenken und dachte, stimmt. Sonntags letzte Mal. Total vergessen. Keine Ahnung. Nicht drüber nachgedacht. Dinge, Alltag, Punkt. Ne? Aber ich habe auch gemerkt, dass die 2 Tage, dass ich nur müde war und matt und weiß nicht. Ne? Das tut mir nicht gut. Ich habe dann auch nicht viel drüber nachgedacht, über Gott oder über mich. Ne? Aber ich merke, wenn ich tagsüber ab und zu mal aufschlage und einfach nur lese oder so, dann das tut gut. Das erfrischt, das ist wie ein Schluck Wasser, das ich jetzt bräuchte, ne? Wenn der Mund so trocken ist. Das ist was Erfrischendes, was Belebendes. Und er hat ja Gottes Wort im Herzen gehabt, im Gedanken gehabt, im Kopf. Er hat gesagt, ja, das bewahrt mich, hat mich so vor so vielen Sachen bewahrt. Aber ich merke das, wenn ich Gottes Wort eine Weile nicht lese, dann vergesse ich das, da denke ich dann nicht dran, das ist nicht so präsent. Und ich rede mit Menschen, aber es ist nicht so präsent. Außer Gott will mich benutzen, gerade mit der Person. Dann erinnere ich mich wieder an alles. Aber lese ich meine Bibel und bin da drin und ich suche ihn hier und ich erforsche und ich frage nach und ich gucke und denke drüber nach, nehme mir mal Zeit, dann das ist drin. Ne? Wir brauchen diese Waschung des Wortes. Aber nicht nur das, Vers 4, beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet. Ja, und gehütet vor dem Weg des Gewalttätigen. Ja. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wanken sei. Ich habe das gelesen, fand das wunderschön. Hier sind 3 wunderschöne Bilder drin. Das ist das Erste. Das ist wie dieser Papa, der im Schnee, also ja, wenn ich meine Kinder sehe, ne, Piet zum Beispiel, ich meine, der hat so kleine dünne Beinchen, ne, das sind und nicht wirklich Füße, sondern irgendwie kleine Kugeln, ne, das sind ja nur so, ne, also ich meine, wird jetzt langsam wieder größer, aber, ne, Winter ist ja, wo Schnee lag, ist ja auch schon 2 Jahre her, aber ich meine, wenn der Schnee halt so hoch ist nur, ne, da laufe ich ganz gemütlich durch, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe starke Beine, ne, große Füße, ich gehe da einfach durch. Ne? Aber diese kleinen Mini-Bähnchen und diese winzigen Füßchen, ne, die gehen sofort rein in Schnee. Ne? Hä? Also mein Sohn nicht. Mein Sohn geht mit seinen Stelzen sofort rein. Ne? Ist doch klar, ne? Weil Schnee ist weich. Ich meine. Und ich gehe durch den Schnee und ich laufe auch nicht oben drauf, sondern ich sehe da meine Fußabdrücke. Aber das ist eben das, was David hier sagt. Ob jetzt mit Schnee, weiß ich nicht, aber in die Richtung geht's. Ne? Ich meine, du läufst da und ich folge dir einfach Schritt für Schritt. Da, wo es mir zu schwer wird, wo ich nicht durchkomme, wo ich zu viel Kraft brauche, um weiterzukommen. Ne? Und kennt ihr das? Habt ihr das gemacht als Kinder? In diese großen Fußabdrücke rein und dann so, ne? Weißt du, und das läuft sich viel leichter. Jemand hat die Arbeit für dich getan. Du brauchst einfach nur durch diesen geebneten Weg, der pünktchenhaft verläuft, folgen, ne? Und das sagt er hier. Zeig mir einfach den nächsten Schritt. Und da gehe ich rein. Da ist es flach, da ist es leicht. Da bin ich sicher, da bin ich geführt, ne? So sei du, der vorangeht. Ich folge dir Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Bis ich da bin, wo ich sein soll. Wunderschönes Bild. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wanken soll. Und ich möchte gerade gehen. Ich möchte wirklich gerade gehen. Manchmal laufe ich wie ein Besoffener, so, ne? Manchmal in Zeitlupe, so, wenn mir alles zu viel wird, ne? Oder manchmal komme ich vom Weg ab, ne? So, manchmal habe ich einfach, auf Deutsch gesagt, Schnauze voll und setze mich an den Rand und sage, nö, jetzt warte ich erstmal noch 5 Minuten, so, ne? Was denn? Aber ich möchte natürlich gern geradeaus gehen, ne? Ohne langsamer zu werden. Oh, das ist eben, ich bin einfach nur ein Mensch und so wankend und so schwankend und so schwach. Ich halte es nicht lang aus, Dauerlauf. Ne? Vielleicht 30 Minuten, dann war's das. Ne? So ein. Aber oh, deswegen, dass David weiß, wer er ist. Er ist ganz ehrlich. Er sagt so, ja, ich würde wanken. Ich wanke. Aber bitte geh du voran und ebne den Weg, damit ich nicht wanke. Das ist doch schön, oder? So, ich finde es so schön, David ist einfach ehrlich. Ich rufe zu dir, denn du, Vers 6, oh Gott, wirst mich erhören. Das ist dieses Vertrauen wieder, diese Klarheit, dieses, na klar ist Gott da. Ich schreie zu dir und natürlich hörst du mich. Nicht nur das, ich bin dein Kind, du liebst mich. Wenn ich zu dir rufe, dann weiß ich, du erhörst mich. Punkt. Weil du mein Gott bist. Ich rufe zu dir. Und ich rufe oft woanders hin. So. Aber wirklich Frieden und Ruhe und wirklich Erhörung kriegt man nur dann, wenn man zu Gott kommt. Und ich finde es schön, weil David ist sich sicher, dass sein Gebet erhört wird. Das ist einfach klar. So wie Jesus sagte, wer meinen Namen bittet, wird es empfangen. Er soll nicht zweifeln. Das ist Gott auch wichtig, also, ne? So dass wir, wenn wir beten, ehrlich sind, klar, ne? Wir müssen da keine Floskeln machen, die schon 1000 Jahre vorher jemand gemacht hat, aber wir sollen kommen, wir sollen ehrlich sein, aber wir sollen auch glauben, dass es passiert. Wir sollen auch glauben, dass das Gebet ankommt, gerade bei Gott, ne? Wir sollen erwarten, dass er hört. Das muss einfach Realität sein, ansonsten brauchen wir Milch. Und das merke ich auch, manchmal ist mein Gebetsleben erfüllt und stark und einfach lebendig und frisch. Und ich komme raus, wenn ich bete, und ich fühle mich einfach neu, ne? So wieder wach irgendwie, so gestärkt und ermutigt. Und manchmal sitze ich da und ich bete, aber irgendwie denke ich gar nicht so in dem Moment, das ist irgendwie alles, ich bete halt. Und ich komme unverändert raus. So. Nee, wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen und wir müssen ihm sogar vertrauen, dass er der ist, der ist und dass er hält, was er verspricht. Er ist treu in jedem Bereich. Ja. Das ist doch schön zu wissen, oder? Und er ruft weiter, neige dein Ohr zu mir, höre mein Reden. Ich neige mein Ohr hier zu dir her und ich neige meine Stimme zu dir her. Und du wirst mich ja hören, ich weiß, dass du da bist. Und jetzt komm auch zu mir und neige dein Ohr auch zu mir und höre mein Reden. So. Ich möchte jetzt mit dir zu zweit zusammen sein. Erweise deine wunderbare Gnade, du Retter. Du Retter derer, die vor den Widersachern Zuflucht suchen, bei deiner Rechten. Und der Widersacher kommt zu uns. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht. Aber auch im schlimmsten, im tiefsten, im dunkelsten Teil, wenn man noch so sehr angefochten wird und sich noch so weit wegfühlt so von Gott, kann man das ausschreien. Deine wunderbare Gnade ist da. Du bist der Rettet. Du bist der, der mich errettet vor allen Widersachern. Bei dir finde ich Zuflucht. Behüte mich wie dein Augapfel im Auge. Auch ein schönes Bild. Augapfel ist das Ding mit der Pupille. Ne? Und das Auge ist all das drumherum. Ne? So, auch die, wie heißen die Dinger hier? Ach ja, die Lider. Ne? Und diese Dinger hier? Wimpern. Ne? Die beschützen unser Auge. Ne? Und er sagt so, ich bin dein Augapfel. Ne? So ein Du beschirmst mich, du beschützt mich, du hältst mich fest. Ne? So. Und egal was kommt, so, und ich weiß, sobald irgendwas zukommt, du bist Feuer zu, dass nichts an mich rankommt. Ne? Dieser Reflex, ne? Wenn ich jetzt was auf dich werfen würde, würdest du so machen. So. Ne? Würde ich Wasser schütten, na, ich meine mich immer durch, würde ich Wasser schütten, und bei dir würde ich einen Knall kriegen. Würde ich Wasser schütten, so, dann, das würde sofort automatisch, bevor das Wasser kommt, noch in Millisekunden zugehen. Ne? So, das ist einfach herrlich. Auch es wird bewässert, ne? Damit es nicht austrocknet. Damit unser Augapfel nicht irgendwann wie eine Rosine rausfällt. Ne? Oder an so einem Faden hängt. So im Fall vertrocknet. Nee, es wird bewässert, damit es nicht brennt. Ne? Und das finde ich auch so schön. So, Gott weiß genau, was wir brauchen. Er hält uns feucht und nass und im Geist. Ne? So, er bewahrt und beschützt uns vor Fremddingern, die von außen kommen. Ne? So, und er wischt es wieder raus, so wenn wirklich mal was uns berührt. Ne? So, das lässt doch nicht lang zu, dass uns zu lang was wehtut. Und was im Auge zusammen tut manchmal weh. Ne? So. Aber nee, da kommt gleich die Bewässerungsanlage und alles funktioniert und weg. Ne? So. Gott ist einfach gut. Und er sagt so, ja, behüte mich wie den Augapfel im Auge. Und beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Diese Glucke, diese Henne, die ihre Küken beschützt. Ne? Und er kommt hier und er sagt, ich bin ein Küken. Ja. Und ich habe mir heute bildlich mal so vorgestellt, wenn ich ein Küken wäre, ne, und da diese fette, große Henne vor mir sitzt, ne, und ich bin dieses kleine, zarte Kükchen, so wie groß diese Flügel sein müssen, wenn die Mutter ihre Flügel ausspannt. Ne? So, für so ein Küken, mit so einem kleinen Dingeln hier dran, so, ne? Gewaltig, riesig. So, und was diese Flügel halt dann ausstrahlen, wenn das Küken kommt und unter einem Flügel sitzt, ne? Und die Flügel gehen zu, so ein, ne? Diese Flügel, das ist doch sofort dann, dass man sagt, oh, da ist Wärme, ne? Da ist Schutz, da ist Sicherheit, ne? Da ist Frieden. Hier kann ich mich einmuscheln und einkuscheln und nichts wird passieren, ne? Und auch dieses Bild, so ein, was du bei Waldbränden oft siehst, ne? So ein öfters siehst, sehen kannst. Ne? Diese verkohlten Vogeltiere, ne? So, wo dann aber manchmal die Küken noch rauskommen. Ne? Außen alles verbrannt, aber unter den Flügeln war so viel Schutz vor der Hitze, sodass die Küken überleben konnten. Ne? Das ist gewaltig, wie Gott das alles macht. Ne? Und das ist unser, das darf unser Gebet sein. Ich fühle mich oft so, dass ich nicht in seine Nähe kommen möchte, wenn ich Schutz brauche. Ne? Das ist einfach menschlich, das ist Dummheit. Noch mehr Abstand zu nehmen. Ne? So, oh, das ist doch das Schöne. Oder Gott kommt immer und erinnert uns und sagt, nee, das ist der falsche Weg, da machst du es ja genau noch schlimmer. So. Sondern, nee, ich bin doch die Henne. Ich hab doch die Flügel. Ne? Also komm nicht zu mir, noch näher ran. Ne? Meide mich nicht, sondern komm so nah du kannst, gerade in den Momenten, wo du ganz weit weg bist von mir. Lauf wie der verlorene Sohn, so schnell wie es geht nach Haus. Ich mach eine Party. Ich warte doch nur auf dich. Ja. So. Nicht wegrennen, sondern nahen. So nah es nur geht. Und gucke, wie Gott sich hier offenbart durch diese Bilder. Ne? Ich meine, Gott könnte doch als Schöpfer sich mit jedem Bild offenbaren, wie er uns beschützt. Ne? So, als jemand, der von oben sitzt so, und einfach nur die Macht hat und spricht. Ne? Gott, ich komme zu dir und von dir ein Wort so, und es ist erledigt. Der Feind ist ausgerottet, ist weg. Ne? Aber Gott offenbart sich nicht nur so und da bin ich so dankbar. Nee, guck, was Gott für Bilder nimmt so in seinem Wort, einfach um zu zeigen, wie nah und persönlich er uns sein möchte. Muss er nicht, macht er aber. Ja. Und das ist doch auch was mein Herz irgendwie zum Verlocken bringt, oder? So diese, dass er mich auch lieb hat und nicht nur liebt. Ja. Er möchte wirklich mit mir zusammen sein, mit jedem von uns. So, das ist Gott. Vers 9 bis 14. Vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Todfeinden, die mich umringen, Ihr fettes Herz verschließen sie, mit ihrem Mund reden sie übermütig, auf Schritt und Tritt umringen sie. Und jetzt? Ja, sie haben es darauf abgesehen, uns zu Boden zu strecken. Sie gleichen den Löwen, der zerreißen will, dem Junglöwen, der lauert im Versteck. Oh, steh auf, o Herr, komm ihm zuvor, demütige ihn. Rette meine Seele von diesen Gottlosen durch dein Schwert. Von den Leuten durch deine Hand, o Herr, von den Leuten dieser Welt, deren Teil in diesem Leben ist und deren Bauch du füllst mit dem Gut. Sie haben Söhne genug und lassen, was sie übrig haben, ihren Kindern. Sagst du, ja, ich bin umringt, ja, hier ist Gewalt, hier ist jemand oder was oder wer, so, die mich umbringen wollen, die mich nicht wollen. Und mittendrin nochmal so ein Hilferuf, nochmal so, steh jetzt auf, Herr, ja, was wir beten, dann, Herr, mach du das jetzt. Und mach das jetzt, lass mich nicht lang warten, bitte, sondern mach das. Ja. Steh auf und komm ihm zuvor. Und ich finde das so schön, so diese, Mann, was ich habe jetzt mit Jesus. In Psalm 16 war das, in Vers 5. Es gibt so diese zwei Teile, die man haben kann als Mensch. Ne? Guck dir erstmal noch in Psalm 17 den Teil des Gottlosen an, in Psalm 14, 17, 14. Von den Leuten dieser Welt, deren Teil in diesem Leben ist. Ne? Ihr Teil ist hier, begrenzt auf Zeit, ne? Begrenzt auf das Materielle. Das ist der Teil, den der Mensch hat, der ohne Gott ist und ohne Gott lebt. Nur das zur Verfügung stehen, was er findet hier zu Lebzeiten. Und mehr nicht. Er kann es nicht mitnehmen. Ja. Er kann sich nicht mehr davon kaufen, als das, was hier möglich ist. Keinen großen Wunder erwarten. Auf Glück muss er hoffen. Auf Zufall. Ja. Auf günstige Begebenheiten. So. Mehr hat er nicht. Manche haben davon viel. Andere haben davon sehr viel weniger. Ja. So. Aber das ist der Teil des Gottlosen. Ja. Er muss auf Freunde hoffen. Auf Beziehungen hoffen. So. Gnade von anderen hoffen. Und dann der Teil des Gottesfürchtigen, ne, in Psalm 16, Vers 5. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen, ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Und ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Und so weiter und so fort. Ne? Mein Erbteil bist du. Jemand, der unbegrenzt da ist, unbegrenzte Möglichkeiten hat. Jemand, der keinen Anfang, keinen ändert. Zeit ist nur nebenbei. Jemand, der außerhalb der Zeit lebt. Der morgen da sein kann, wie er auch gestern da sein kann. Jetzt in dem Augenblick. Und da sagt er, ja, ich bin mit dir und du bist mein Teil. Nicht nur das, mein Erbteil. Ich werde die Ewigkeit erben. Sogar nach der Zeit geht's weiter. Du sicherst mir mein Los. Du wirst mich auslösen, wenn ich komme und vor dir stehe. Und so sagt er, ja, die Welt in Vers 14 am Ende, von den Leuten dieser Welt, deren Teil in diesem Leben ist und deren Bauch du füllst mit deinem Gut. Ja, Gott versorgt alle Menschen. Auch die ihn hassen. Natürlich. Und sie werden das, wenn sie sterben, ihren Kindern geben. Und Vers 15. Ich aber, und das ist halt ein Unterschied, oder? Und doch das ist mir heute nochmal, oder leuchtet mir gerade nochmal so ganz dolle, dass ich sagen muss, David sieht einen Unterschied zu dem, der Gott nicht hat, auch wenn er lieb ist, nett. Und das ist wichtig, dass wir wegsehen von diesen Hollywood-Gefühlsdings, sondern dieses neue Leben wirklich ergreifen und uns das bewusst sind, ich aber habe damit nichts zu tun, außer das, wo ich lieben soll und geben soll. Ne? So, aber ich bin anders, ich bin jemand anderes, ich gehöre da nicht dazu, das ist nicht mein Weg. Das ist der Weg des Gottlosen. Ich habe einen anderen Weg. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Das ist doch so schön, oder? Er sitzt da und er schreit zu Gott und er sagt, steh auf und komm du vor dem Feind zu mir. Schütz mich wie die Glucke. Umgib mich. Aber er steht doch da und er denkt an die Ewigkeit. Und er denkt, ja, aber okay, die Gottlosen können kommen und mich jetzt umbringen, wenn es dein Wille ist. Aber dann guckt er hoch und er denkt so, oh ja, ich werde ja nicht, für mich wird es ja nicht zu Ende sein, sondern wenn ich dann erwache, ist es, als ob ich einfach nur schlafe. Ne? So, wenn ich erwache bei dir, so dann sehe ich deine Gegenwart, deine Herrlichkeit. Ne? So, ich werde dich sehen, wenn ich wach werde. Ne? Und das ist so schön und so wichtig, wo Gott mich immer wieder dran erinnert und ich euch auch, euch auch, ist klar, Stefan, gucke auf die Ewigkeit. Stefan, erinnere dich dran zu warten. Stefan, mach dir klar, dass das hier nur ein Weg ist. Dass du hier nicht wirklich hingehörst. Du gehörst nur hier in die Zeit rein zu dem Menschen, weil ich dich da nun mal haben will. Aber du gehörst da nicht hin, du gehörst zu mir. Und da bist du auf dem Weg. Auch Stefan, erinnere dich dran, zu sehen, dass das hier nicht alles ist. Gebaut wird da oben. Du bist auf dem Weg nach Haus, also komm nach Haus und warte auf mich, weil ich werde kommen. Und wenn ich das merke und wenn ich das mir wieder bewusst mache, im Glauben, ne, dann bin ich wieder frei, oder? Und locker und hab Frieden. Und ich denke, ja, egal was kommt. Und David sitzt hier und er sagt, ja, selbst wenn ich sterbe, selbst wenn sie mich umbringen und du doch nicht vorher kommst. Ich bin bei dir, wenn ich meine Augen wieder aufmache. Mir kann überhaupt gar nichts passieren. Also sollen sie kommen. Und das ist auch das, oder? Unsere ständigen, täglichen Ängste. Was wäre, wenn? Was könnte? Wie? Aber wir sind ja dieses Aber, dieses Ich-Aber. Und wir müssen nicht mehr so denken. Wir sind frei davon, wenn wir das wollen. Wir können uns zurücklehnen, wir können uns entspannen. Und wir können einfach zufrieden sein mit diesen Fußstapfen, die Gott uns vorlegt. Schritt für Schritt folgen und wissen, alles geht gut. So wie es sein muss, wird es passieren. Ja. Aber da sind wir Menschen halt. Ne? Doch da muss man Buße tun, wirklich. Weil man dann zweifelt, ne, an Gott. Zweifelt an seiner Kraft, zweifelt an seinem Plan, so zweifelt an seiner Liebe. Aber Jesus hat doch gesagt, so grämt euch nicht mit all diesen Sorgen dieser Welt. So. Das macht aus dir einen schlechten Boden. All das, was ich dir jetzt schenke, das wird dann eingehen, weil es nicht genug Wurzel kriegt oder zu tief geht. So, ne? Diese Sorgen, das will ich nicht, sagt Jesus. Das sagt uns doch dieses Gleichnis, oder? Von diesen verschiedenen Böden. Dass es überhaupt nicht okay ist, Sorgen und Zweifel zu haben in dieser Weltzeit. Sondern er sagt, nee, all eure Sorgen werft auf mich. Ne? Weil ich möchte, dass ihr ein guter Boden seid. Ich möchte das, was ich aussehe in euer Leben und was ich euch gebe, ich möchte, dass da Frucht kommt. Sonst mache ich mir da unnütze Arbeit. Und manchmal sind es gerade die Sorgen, die einen daran hindern zu wachsen. Manchmal sind es gerade die Sorgen, die man hat und diese Zweifel, ne, die nicht zulassen, dass man mehr hat und mehr erlebt. Dass man tiefer kommt. So dieses dran festhalten, dass Gott nicht alles möglich ist. Dass man nicht in seiner Hand ist. Aber da gehören wir gar nicht mehr rein. Und ich weiß, wie schnell das gesagt ist. Ich weiß natürlich auch, wie schwer das ist, sich dem einfach hinzugeben und das zu leben. Ich weiß auch, dass es viel schöner ist, wenn man das tut. Aber ich weiß auch, dass mein Alter mich immer wieder daran hindert. Ne? Aber Paulus hat gesagt, es ist ein geistlicher Kampf. Und auch das ist ein Kampf, den Jesus uns versprochen hat. Aber den Jesus nicht will. Mensch, und wir haben es echt so einfach. Wir brauchen wirklich einfach nur glauben. Und wir hatten es wirklich total entspannt mit Gott. Wir bräuchten einfach nur glauben und sagen, okay, hier, keine Ahnung, wie ich das machen soll, bitte. Kümmert euch drum. Alle Dinge dienen uns zum Guten, sagt er. Das ist ein Versprechen von dem Schöpfer dieser Welt. Alle Dinge. Also ohne Ausnahme. Und ich meine, von daher kann man doch total entspannt eigentlich durchs Leben gehen, oder? Und sagen, okay, wie es kommt, kommt's. Ich lebe einfach fürs Jetzt. Mit Blick auf Zukunft. So, Gott ist ein guter Gott. So, und ich mag die Psalmen einfach. Es erinnert mich einfach dran, ja Gott, du bist da. Danke, Jesus, dass du bezahlt hast und dass du uns nach Hause bringst. Und ja, ich hoffe, dass du kommst. Herr, und ich danke dir für diesen neuen Weg, den du mir geschenkt hast vor 10 Jahren. So, für dieses ganz, ganz andere. Und doch gleiche ich noch so sehr den Menschen, der vor 10 Jahren da war, in so vielen Bereichen. Ich will dir ähnlicher werden. Weil du immer nur so schön bist, und so ehrlich. Ja, ich möchte dich kennenlernen mehr und mehr, damit ich dir mehr und mehr vertraue. Ja, diese Gottesfurcht möchte ich haben. Das ist mein großes Gebet, diese Gottesfurcht, diese Überzeugung, diesen Blick, diesen Lebensstil, dieses einfach das Realität ist, dass du einfach der bist, der du bist, in deiner vollen Größe. Ja, dass einfach alles möglich ist, dass einfach ich überhaupt keine Sorgen haben muss über irgendwas. Ich gebe dir einfach alles, leg's hin und lass dich entscheiden und vertraue dir. Bitte stärke uns und ja, aber ich danke dir für deine Treue, dass du uns nicht aufgibst. Ja, wenn meine Kinder schreien oder meine Frau irgendwas will und ich nicht gleich und sie, da bin ich nach 10 Minuten so genervt und so. Oh, du bist ganz anders so. Ich danke dir so, dass ich kann schreien und schreien zu dir kommen. So. Heulen, bibbernd und du hörst zu und bist da. Und sagst nicht irgendwann jetzt halt Klappe. So. Ich danke, dass du mich nicht wegschickst, sondern noch näher bei dir haben willst. Dann bitte erbau uns mit den Gedanken und bitte begegne uns heute Nacht auch. Und lass uns das nicht vergessen. Hier sind so viel Lasten auf den Schultern. Ich bitte dich einfach, dass du die Last nimmst, dass du einfach segnest, dass du frei machst, Herr. Dass du erbaust einfach und immer wieder bestätigst, dass du wirklich so bist. Einfach nur gut und einfach nur gut. Amen.